Willkommen beim Digital Health Podcast von Heise Online. Hier geht es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen, von Apps und Medizintechnik bis hin zur Gesundheitspolitik. Für alle, die wissen wollen, wie sich das Gesundheitswesen digital verändert.
Hallo, mein Name ist Anna Gundler und ich bin freie Journalistin. In dieser Folge erzählt uns Professor Moritz Göldner von der TU Hamburg etwas über digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DiGA. Moritz Göldner arbeitete abwechselnd an der Universität und in der Industrie. Vor seiner jetzigen Juniorprofessur unterstützte er unter anderem auch Hersteller von DiGAs als Innovationsberater. Heute forschen er und seine Gruppe zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen und zu Innovationsprozessen ganz allgemein. Hallo Moritz und danke, dass du dein Wissen mit uns teilst.
Sehr gerne.
Du hast vorhin schon kurz gesagt, dass digitale Gesundheitsanwendungen, also lapidar gesagt Apps auf Rezept, ein bisschen dein Lieblingsthema sind schon. Wie bist du auf das Thema überhaupt gekommen?
Ich habe mich schon während meiner Promotion mit dem Thema beschäftigt, weil ich mich damals mit Patientinnen und Patienten, die selber Medizinprodukte für den eigenen Bedarf entwickeln, beschäftigt habe. Und da war eben eine große Zielgruppe, waren eben Patientinnen und Patienten, die eben Apps entwickelt haben, um selber den Alltag besser zu managen. Das war damals noch relativ innovativ. Die ersten iPhones waren draußen, der App Store kam dann ein Jahr später und dann kamen so nach und nach eben die ersten Entwicklerinnen und Entwickler, die das eben oft aus eigenem Antrieb rausgemacht haben. Also so der Start für meine Doktorarbeit war ein Video bei Kickstarter, glaube ich, wo ein Diabetiker gesagt hat, warum kann mein Handy mich nicht erinnern, dass ich die Medikamente nehmen soll, bevor ich aus dem Haus gehe zum Beispiel. Das war auch so diese initiale Idee für die Doktorarbeit. Und so bin ich mit diesem Feld vertraut geworden nach einer Weile. So ein Finding aus meiner Doktorarbeit war, dass eben Apps, die von Patientinnen und Patienten entwickelt werden, deutlich mehr Sternchen bekommen bei den Bewertungen, als die von Firmen gemacht werden. Das war damals, als ich angefangen habe mit der Forschung, 2014, besonders stark ausgeprägt. Mittlerweile nähern die sich immer mehr an, aber trotzdem sind die Apps von Patientinnen und Patienten und auch von den Ärztinnen und Ärzten immer noch besser in Bezug auf die Sternchenbewertungen als jetzt von Firmen. Es gibt zum Beispiel auch eine Ärzte oder mehrere Ärztinnen und Ärzte, die DiGAs mitentwickelt haben, zum Beispiel Pink gegen Brustkrebs. Ist auch so eine Initiative, die von einer Ärztin gekommen ist, die das Problem selber gesehen haben und dann daraufhin eben eine DiGA aufgebaut haben.
Meinst du, das geht heute immer noch?
Na klar.
Ja.
Spricht überhaupt nichts dagegen. Ich glaube, dass die User eben besser verstehen, was das Problem ist und es besser umsetzen können. Natürlich gibt es viele Details danach. Man braucht viel Geld, um eine Studie selber machen zu können, um so eine DiGA zu entwickeln. Das kann man oft nicht selber machen. Diese Apps, die ich damals untersucht habe, waren noch eher schnell zusammengeschustert als jetzt professionelle Medizinprodukte beispielsweise. Nichtsdestotrotz, mit einer richtigen guten Idee kann man natürlich auch sowas umsetzen, auch heute. Ne?
Im Moment können digitale Gesundheitsanwendungen beim BfArM, das ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, gelistet werden. Also das BfArM prüft, ob die DiGA aufgenommen wird. Und da gibt es jetzt ja aber im Vergleich zu Arzneimitteln oder anderen Medizinprodukten mehrere Besonderheiten. Kannst du dazu was sagen?
Klar, sehr gerne. Also der Gesetzgeber hat einige Innovationen in diesen Prozess reingebracht. Das erste ist der sogenannte positive Versorgungseffekt. Der positive Versorgungseffekt kann aus zwei verschiedenen Teilen zusammengesetzt werden. Einerseits gibt es den medizinischen Nutzen. Das ist so ganz klassisch, wie wir das kennen. Verbesserung der Lebensqualität, längeres Überleben oder kürzere Krankheitsdauer. Aber es können auch sogenannte patientenrelevante Strukturen und Verfahrensverbesserungen in der Versorgung sein, kurz PSVV. Und hier geht es eben um die Adhärenz zu einer Therapie, um Gesundheitskompetenz oder aber auch um eine Verringerung des Aufwands in der Therapie für den Patient, die Patientin oder auch Angehörige. Das heißt, hier wird der Gesundheitsbegriff ein bisschen weiter gefasst und Themen, die gut mit Digitalisierung adressiert werden, werden hiermit einbeziehen, um den Nachweis zu erbringen, dass so eine DiGA einen Vorteil gegenüber der Nichtanwendung bringt. Das zweite ist, was damit zusammenhängt, ist die nachgelagerte Evidenz. Das heißt, bei der Zulassung zur DiGA beim BfArM muss noch keine vollständige klinische Studie vorliegen, sondern die kann auch erst 1 bis maximal 2 Jahre später nachgereicht werden. Das heißt nicht, dass diese DiGA ungeprüft in den Markt kommen, sondern dass die im Vorfeld schon getestet werden. Die müssen auch schon als Medizinprodukt zugelassen sein. Und es muss auch schon eine erste systematische Datenauswertung mit den eigenen DiGA-Daten sein, aber die fertige klinische Studie muss erst 2 Jahre, bis zu 2 Jahre später abgeliefert werden. Und aus meiner Sicht ist das ein sehr guter Kompromiss zwischen einer guten Sicherheit für die Patientinnen und Patienten und nicht zu hohen Anforderungen für die Hersteller dieser DiGAs. Und das, die dritte Innovation ist das sogenannte Fast-Track-Verfahren. Zu Beginn, als das Gesetz rauskam, waren das noch 3 Monate, nachdem das BfArM entscheiden muss, ob eine DiGA zugelassen wird oder nicht. Mittlerweile wurde es auf 6 Monate verlängert. Nichtsdestotrotz sind das immer noch wahnsinnig schnelle Zeiten im Vergleich zu den Zulassungszeiten, die wir aus Pharma zum Beispiel kennen. Noch so eine kleine Innovation ist, dass eben nicht nur Ärzte und Ärzte diese DiGA verschreiben können, sondern auch, dass es von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten verschrieben werden kann und dass auch die Krankenkassen diese DiGA ausgeben können, ohne dass es diesen Arzt- oder Psychotherapiekontakt gegeben hat. Typischerweise fragen die auch nach einem Attest nach der Erkrankung, aber die dürfen die einfach so ausgeben.
Das ist ja eigentlich eine super große Änderung, dass nicht der behandelnde Arzt oder die Ärztin die Therapiehoheit hat, sondern PatientInnen selber sagen können, hallo liebe Krankenkasse, ich habe folgende Indikation, folgende Diagnose, da gibt es doch eine App, kann ich die bekommen?
Naja, die Krankenkassen haben ja auch ein Interesse daran, dass die Patienten und Patientinnen wieder gesund werden. Und wenn das ein guter Weg ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es auch funktioniert.
Bleiben wir vielleicht ganz kurz bei den patientenrelevanten Struktur- und Verfahrensverbesserung. Du hast es schon angedeutet, da wird das so der Patient, die Patientin in Blick genommen und auch das Umfeld etwa. Trotzdem habe ich irgendwie gelesen, dass explizit die DiGAs nicht dazu dienen sollen, um die Behandlerin, also Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte vielleicht zu unterstützen und auch nicht um Geld einzusparen. Hast du eine Ahnung, warum das so ist? Ist das aus deiner Sicht clever oder sollte daran vielleicht was geändert werden?
Also erstmal vorab, diese PSVV wird sehr wenig genutzt momentan. Es gab mal eine DiGA, die hatte einen PSVV als primären Endpunkt in ihrer klinischen Studie, in der vorläufigen Zulassung. Fast alle DiGA haben in der klinischen Studie, die gemacht wurde, um nachzuweisen, dass diese DiGA funktioniert, einen medizinischen Nutzen als primären Endpunkt. Also der primäre Parameter, der evaluiert wird, ob so eine DiGA im Vergleich zur Nichtbehandlung zum Beispiel oder dem Standard of Care, dass hier funktioniert. Und hier könnte dieser PSVV viel häufiger genutzt werden, aber de facto passiert das noch nicht momentan.
Also vielleicht als kurz ein Beispiel, also ein medizinischer Nutzen wäre, keine Ahnung, der Blutdruck geht runter, weil er zu hoch
war. Genau, also oder? Bessere Lebensqualität, kürzere Krankheitsdauer beispielsweise, theoretisch auch längeres Überleben, wobei da haben wir jetzt noch keine DiGA, die das nachweisen kann, ist auch in dem Kontext eher schwer wahrscheinlich. Aber Lebensqualität ist ein typisches Thema oder eben konkreter Parameter wie Blutdruck oder HbA1c-Wert bei Diabetes. Und wir sehen eben, dass vor allen Dingen solche harten Endpunkte, die auch gut messbar sind, momentan als medizinischer Nutzen genommen werden, einfach weil es den Herstellern, die so einen DiGA bauen, sehr leicht fällt, das dann auch nachzuweisen und zu messen. Auch die Kliniken wissen eben ziemlich gut, wie man Lebensqualität zum Beispiel misst oder wie man einen Biomarker misst im Blut. Aber es ist eben schwierig bei PSVV diesen Nachweis zu erbringen, weil es eben sehr wenig standardisierte Instrumente gibt, um den nachzuweisen und weil auch die Akteurinnen und Akteure im DiGA-Ökosystem oft noch nicht gut Bescheid wissen. Also man weiß nicht, wie man es messen kann. Man hat eine gewisse Unsicherheit und das raten auch viele Akteure momentan davon ab. Wir haben dazu selber eine Studie gemacht, haben auch versucht herauszufinden, warum PSVV so wenig genommen wird. Und das kam ganz klar raus, dass ich von allen Seiten davon abgeraten wird, das zu nutzen, weil es mit einer gewissen Unsicherheit behaftet ist. Ich finde das sehr, persönlich sehr schade, weil ich glaube, dass da ein wahnsinniges Potenzial drin liegt, weil eben digitale Anwendungen eben die Möglichkeit haben, so einen Patienten, eine Patientin ganzheitlich zu betrachten und auch andere Aspekte, die sich vielleicht indirekt medizinisch sichtbar werden, dort einen Beitrag zu leisten.
Okay, du siehst also schon eigentlich eine hohe Chance, dass da DIGAs einen Mehrwert bieten können und wir so ein bisschen ein neues Denken brauchen vielleicht, weg von alten, etablierten Studien. Du sagst ja schon, es gibt welche, da wissen die Zentren Bescheid, die Behandler, die wissen, wie man diese Studien durchführt. Und das BfArM kennt die vielleicht auch und weiß, wie sie die bewerten soll. Und dann ist es ja aber vielleicht relativ schwer, diese PSVV nachzuweisen. Was passiert, wenn die gleichzeitig gar nicht einen medizinischen Nutzen haben?
Das ist völlig okay. Also im Gesetz, das digitale Versorgungsgesetz, hat damals diese beiden Möglichkeiten, also medizinischer Nutzen und PSVV, gleichgestellt. Und man kann entweder den einen oder den anderen oder beides nachweisen. Also es wäre vom Gesetzgeber her gar kein Problem. Aber wir sehen eben auch viele andere Akteure, die eben sagen, dass sowas gar nicht Teil der Kassenleistungen sein sollte. Es ist de facto im Gesetz so drin und der Gesetzgeber hat das ja bewusst so gemacht. Aber es wird da so ein bisschen, ich sag mal, gepöbelt gegen diese Art der Leistungen. Ich persönlich finde das nicht richtig. Ich glaube, dass PSVV einen echten Mehrwert bieten können und dass wir im Sinne einer guten Behandlung auch so weichere Themen, wie sie im PSVV niedergeschrieben sind, fördern sollten.
Eine weitere Besonderheit aus meiner Sicht, sozusagen jetzt ganz anders im Vergleich zu Arzneimitteln, ist, dass es für die digitalen Gesundheitsanwendungen die Möglichkeit gibt, schon vorläufig gelistet zu werden. Was heißt das?
Genau, das ist eine weitere Innovation, die der Gesetzgeber hier vorgesehen hat. Bei Medikamenten ist es ja so, dass die zugelassen werden und wenn sie das erfolgreich geschafft haben, sind sie marktverfügbar. Jetzt funktioniert natürlich so ein digitales Tool anders als ein Medikament und daher gibt es hier ein zweistufiges Verfahren. Erstmal muss eine DIGA einerseits viele Anforderungen erfüllen, die sind in einer Verordnung niedergeschrieben und dann hat der DIGA-Hersteller ein Jahr, das kann verlängert werden, bis zu 2 Jahre Zeit, um eben auch noch den Nutzennachweis zu erbringen. Das heißt nicht, dass da jetzt ungeprüfte Apps in den Markt reinkommen oder dass der Markt damit vielleicht sogar geschwemmt werden würde. Erstens müssen die DIGA alle auch ein Medizinprodukt sein. Dafür ist auch eine Art von Zulassung möglich, je nach Risikoklasse. Es gibt sozusagen Klasse 1, 2a, 2b und 3. Momentan ist es so, dass DIGAs der Klasse 1, 2a und 2b zugelassen werden können, wobei wir mit 2b noch keine momentan im Markt drin haben. Das heißt eher niedrige Risikoklassen. Und allein das ist schon ein gewisses Level an Sicherheit für die Patientinnen und Patienten. Und andererseits muss davor auch schon eine systematische Datenauswertung vorliegen und das müssen auch schon Daten aus der DIGA sein. Das ist im Prinzip schon eine kleine Studie. Ich kann aus eigener Erfahrung und Kontakt mit DIGA-Herstellern sagen, dass die Anforderungen schon da ziemlich hoch sind. Das heißt, es muss schon gezeigt werden, dass die DIGA funktioniert und dass die Daten eine gewisse Tendenz zeigen, die in die richtige Richtung gehen. Erst dann kann so eine vorläufige Zulassung erteilt werden. Dann hat man eben ein Jahr, meistens wird es nochmal verlängert auf bis zu 2 Jahre Zeit, um dann erst die richtige Studie zu zeigen oder die Daten vorzulegen, die dann auch veröffentlicht werden müssen. Und dann erst kommt zu der dauerhaften Zulassung, die dann auch unbefristet gültig ist. Das heißt, wenn eine DIGA dann dauerhaft gelistet ist, bleibt sie so lange gelistet, bis der Hersteller sie wieder rausnimmt. Heute sind 59 DIGA gelistet im DIGA-Verzeichnis. Davon sind 50 dauerhaft und 9 vorläufig. Wir sehen, in den ersten Jahren gab es relativ viele neue Listungen jedes Jahr, so 16, 18. Und in den letzten Jahren ist das ein bisschen weniger geworden. Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen. Ich vermute, es hängt aber auch mit den strengeren Regeln beim BfArM und der strengeren Auslegung von Regeln zusammen.
Wenn jetzt die Anforderungen eigentlich schon relativ hoch sind am Anfang, welche Gründe gibt es denn überhaupt für die Hersteller, die DIGA erstmal nur vorläufig zu listen?
Naja, es ist schon ein bisschen weniger Aufwand, so eine erste kleinere Vorstudie zu machen als die richtige Studie. Und man hat auch die Möglichkeit, nochmal Sachen anzupassen in der Studie, vielleicht auch explorative Endpunkte noch fest einzuplanen. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, warum das auch sinnvoll sein könnte. Und das Gute ist eben, dass man in dem ersten Jahr dann auch schon vergütet wird für die DiGA und so auch ein bisschen die große Studie gegenfinanzieren kann. Ich glaube, das war so die Idee des Gesetzgebers, um die Hürden eben nicht ganz so hoch zu machen.
Und das schien ja auch relativ gut zu funktionieren. Also es kamen ja relativ schnell einige DiGAs in die Listung. Das ist aber auch so ein bisschen die Kritik, die die Krankenkassen jetzt natürlich haben, weil sie sagen, wir finanzieren ein Jahr, eventuell zwei, eine DiGA, die vorläufig gelistet ist, also jetzt sage ich mal ein bisschen pöbelig, ihren Nutzen noch gar nicht bewiesen hat. Die Krankenkassen sagen natürlich, wir können ja nur Sachen erstatten, die auch wirklich einen Nutzen haben. Immerhin ein Drittel, das ist zumindest der aktuelle Stand der vorläufig gelisteten, wird dann nicht aufgenommen, weil sie ihren Nutzen vielleicht nicht nachweisen konnten tatsächlich. Die haben die Krankenkassen natürlich trotzdem vorher erstattet. Hinzu kommt, dass die Hersteller im ersten Jahr bisher fast frei ihre Preise wählen konnten. Das wurde auch ein bisschen eingegrenzt, ne? Du hast das schon angedeutet, die Krankenkassen leisten damit vielleicht so ein bisschen diese Anschubfinanzierung für die Hersteller, die vielleicht dann die große Studie erst im ersten Jahr durchführen. Ist das eine gute Idee? Ist das gerecht? Was gibt es für Gründe, warum wir das so als Gesellschaft dann ja auch, also alle, die gesetzlich versichert sind, sozusagen mitfinanzieren sollten?
Genau, die Frage ist, ob es irgendeinen Schaden anrichtet, wenn so eine DiGA im Markt ist, die danach vielleicht nicht diesen Nachweis erbringt. Es stimmt, es waren in unserer ersten Untersuchung war es knapp ein Viertel, was es nicht geschafft hat, die Listung von vorläufig zu dauerhaft. Jetzt sind es ein paar mehr gewesen in der letzten Zeit. Liegt aber auch daran, dass immer weniger DiGAs jedes Jahr neu gelistet werden und wir deshalb gerade weniger reinkommen, als auch die dann rausfliegen. Aber insgesamt kann man sagen, zwischen einem Drittel und einem Viertel. Alle DiGA haben im Vorfeld schon mal so eine systematische Datenauswertung gemacht und haben schon mal gezeigt, dass eine Tendenz da ist. Und sie sind als Medizinprodukt zugelassen gewesen. Insofern ist das Risiko, dass da ein Schaden entsteht, aus meiner Sicht vertretbar für uns als Gesundheitssystem oder als Gesellschaft. Es gibt ja noch einen zweiten Prozess für digitale Pflegeanwendungen in Deutschland. Der ist kurz nach dem DiGA-Framework gekommen. Und bis jetzt gibt es noch keine einzige DiPA, digitale Pflegeanwendung, die im Markt ist. Und ein Grund dafür könnte sein, dass es da keine vorläufige Listung gibt. Der zweite Grund hängt da mit dem pflegerischen Nutzen zusammen, analog mit dem medizinischen Nutzen, dass da auch nicht klar definiert ist, was denn dieser pflegerische Nutzen eigentlich sein sollte. Aber das sind aus meiner Sicht zwei Indikatoren, warum es ziemlich gut so ist, wie das bei den DiGAs gelaufen ist, weil die eben eine Möglichkeit bieten, erstmal reinzukommen und dann zu zeigen, dass es funktioniert, mit sehr großen Sicherheitsschranken davor und auch währenddessen. Für mich persönlich finde ich diese Quote von ein Drittel oder ein Viertel, dass es nicht schafft, vertretbar, weil ich glaube, dass auch zumindest die Daten, die wir so sehen, viele auch sehr knapp dran vorbeischrammen, also dass es doch auch einigen Patientinnen und Patienten auch geholfen hat.
Die Finanzkommission Gesundheit mindestens hat jetzt empfohlen, das nicht ganz so umzusetzen, wie du gesagt hast, oder das, also sieht da vielleicht nicht so die Vorteile, sondern die sagt jetzt, nee, besser wäre, wenn diese vorläufige Listung gestrichen wird und alle DiGAs sofort, sobald sie gelistet werden, ihren Nutzen sofort nachweisen müssen und dass dann auch sofort Preise verhandelt werden. Am liebsten auch mit dem gemeinsamen Bundesausschuss. Der macht das auch, wenn es um neue Arzneimittel geht. Jetzt sind Arzneimittel und Medizinprodukte schon noch was anderes. Bei Arzneimitteln ist es so, die werden zugelassen, wenn sie Wirksamkeit und Sicherheit bewiesen haben. Da dürfen die Hersteller auch ein halbes Jahr die Preise festlegen und in der Zeit müssen sie nicht nur Nutzen, sondern einen Zusatznutzen beweisen. Also sie müssen besser sein als die Standardtherapie. Das ist jetzt ja für DiGAs gerade, ist das so möglich? Was würde man als Standardtherapie heranziehen?
Tatsächlich ist das schon auch vorgesehen in dem Digitale Versorgungsgesetz, dass eine DiGA gegen eine bestehende DiGA getestet werden kann. Dass man diesen Vergleich auch hat, wenn diese DiGA so im Versorgungskontext schon gut angekommen ist und schon so ein Standard ist, zum Beispiel wenn sie in Leitlinien hinterlegt wurde. So. Also das ist vorgesehen, das könnte auch kommen und das spricht auch aus meiner Sicht nichts dagegen, DIGAs miteinander zu vergleichen.
Aber bis jetzt gibt es noch keine DIGA, die irgendwie in der Leitlinie drin ist, oder?
Ich bin jetzt nicht in allen medizinischen Leitlinien ganz sattelfest, aber ich habe schon gelesen, dass digitale Begleittherapien zumindest angedeutet werden, aber es kommt auf jeden Fall jetzt und es macht total Sinn. Und vielleicht müssen wir uns nochmal so im Klaren darüber werden, was machen denn diese DIGA? Diese DIGA sollen jetzt keine Ärztinnen und Ärzte ersetzen, sondern die sollen einfach Lücken schließen, die momentan im System drin sind. Ganz viele DIGA berufen sich auf kognitive Verhaltenstherapie oder ein gutes Datenmanagement mit Informationen, die davor vielleicht in 15 Sekunden beim Entlassgespräch in einem Flyer mitgeteilt wurden und das einfach jetzt besser machen. Das heißt, die schließen eine Lücke mit was, was davor nicht da war. Es geht auf keinen Fall darum, Ärzte und Ärzte oder Pflegekräfte arbeitslos zu machen. Im Gegenteil. Also es geht wirklich darum, eine bessere Therapie anzubieten. Und da müssen wir uns fragen, ob Digitalisierung nicht ein guter Weg dafür sein könnte, ein chronisch nicht auf Prävention ausgerichtetes System, wo wir viel Geld ausgeben und relativ wenig Ertrag im internationalen Vergleich haben, ob das nicht ein Weg sein könnte, wie wir da rauskommen können. Nochmal auf diese Kommission kurz zu sprechen. Deutschland war jahrelang eigentlich zurück in Bezug auf Digitalisierung im Gesundheitswesen und hat unter anderem mit den DIGAs eben geschafft, wirklich nach ganz vorne zu kommen im europäischen und auch weltweiten Vergleich. Die haben es geschafft, ein System zu erstellen, was funktioniert und wo wir jetzt sehen, dass es über mehrere Jahre weg jedes Jahr neue DIGA hinzukommen und auch viele DIGA auch regelmäßig verschrieben werden. Der Markt ist im Vergleich zu den Medikamenten immer noch wahnsinnig klein. Also es gibt hier Umsätze, die weit von denen von Pharmakonzernen entfernt sind. Und daher denke ich, dass momentan noch diese besondere oder dieser andere Zulassungsweg im Vergleich zu Medikamenten absolut gerechtfertigt ist. Man kann es nicht so vergleichen. Es gibt andere Entwicklungszyklen, es gibt andere Preise, die aufgerufen werden können. Deshalb finde ich diesen speziellen Weg, eine App wie eine App zu behandeln und nicht wie ein Medikament, total richtig.
Jetzt gibt es ja einen neuen Referentenentwurf zu einem Digitalgesetz und da steht explizit nochmal drin, dass diese DIGAs auch für Telemonitoring genutzt werden sollen. Bisher gibt es keine DIGA eigentlich, die irgendwie dazu gedacht ist. Hast du eine Ahnung, woran das liegt oder was muss noch verändert werden, damit das jetzt kommt und welche Chancen stecken da vielleicht auch noch drin?
Wir sehen jetzt noch keine DIGA in der Telemedizin, weil ich glaube, dass dieses DIGA-Framework dafür momentan noch nicht so richtig ausgelegt ist. DIGA sind ja digitale Anwendungen in der Hand des Patienten, der Patientin und sollen von den Patienten und Patienten auch genutzt werden. Das heißt, so ein reines Dashboard für einen Arzt, eine Ärztin, wo man nur zum Beispiel Blutzuckerdaten oder Blutdruckdaten trackt, das ist nicht vorgesehen, weil es dadurch keine, weil die DIGA im Prinzip dann nur Daten weiterleitet. Das heißt, so eine Telemonitoring-App, die müsste schon auch selber was machen, um dann als DIGA auch zugelassen zu werden. Und die müsste auch dem Patient, der Patientin irgendeinen Mehrwert bieten. Das heißt, das sind eigentlich so ein bisschen widersprüchliche Aussagen oder Wünsche, die da so dahinter stehen. Es gibt sicher Möglichkeiten, so eine Anwendung so zu gestalten, dass sie einerseits Telemonitoring macht und dem Patienten oder der Patientin einen gewissen Mehrwert liefert, Daten interpretiert, aufbereitet. Es dürfen aber auch Daten gar nicht regelhaft zu einem Arzt oder Ärztin geschickt werden. Insofern, da muss noch ein bisschen feiner abgestimmt werden, vielleicht auch in dem nächsten Gesetz, wie das funktionieren kann. Aber gerade ist es noch nicht dafür ausgelegt. So.
Theoretisch soll eine DIGA die Daten an die elektronische Patientenakte übermitteln und vom Ding her auch zurück, also aus der elektronischen Patientenakte an die DIGA. Da hätte ich ja schon mal einen ganz guten Austausch vielleicht, was Medikamentenpläne angeht, die vielleicht auf der EPA gespeichert sind. Und noch weiter gedacht, du hattest schon mal vorher kurz erwähnt, Blutzuckermessung. Da gibt es ja Geräte, die sind am Oberarm befestigt und messen kontinuierlich oder sehr regelmäßig den Blutzucker. Jetzt gibt es ja noch andere Devices, so Smartwatches, die Puls-EKG quasi regelmäßig messen könnten im Laufe des Tages. Und die könnten das an die DIGA senden oder direkt an die EPA und dann hin und her. Dann hätte man natürlich auf einmal ein ganz schön umfassendes Bild von verschiedenen Körperfunktionen vielleicht in einer App. Ist das eine Chance? Wo sind da auch vielleicht die Kritikpunkte oder Fallstricke?
Also es gibt schon vereinzelt die auch mit Fitness-Trackern oder mit anderen Wearables funktionieren, aber es ist auf keinen Fall Standard.
Diese Devices, die ich selber habe zu Hause vielleicht, die sind ja aber nicht unbedingt medizinproduktkonform geprüft. Oder gibt es da dann von den DIGA-Herstellern selber die Ansage, das darf nur mit folgenden Geräten verwendet werden?
So ist es ja. Und einige sind auch Medizinprodukte und wenn sie dafür genutzt werden können, dann sind sie sehr wahrscheinlich sogar Medizinprodukte. Also auch die Apple Watch zum Beispiel hat mit dem Einkanal-EKG auch ein Medizinprodukt. Es gibt auch eine DIGA, die beispielsweise mit so Virtual Reality Glasses funktioniert. Bei Angststörungen, soweit ich das richtig im Kopf habe. Insofern, das ist schon möglich, ist auch schon seit von Anfang an im Gesetz so mit drin. Ich glaube, dass wir einfach wohin kommen können mit DIGA und so einem Ökosystem an Daten, dass wir eben nicht nur einmal im Quartal zum Arzt oder zur Ärztin geben und dann fragt er, du Sina, wie war es in dem letzten Quartal? Und sagt man, ja, war ganz gut, sondern dass man eben eine bessere Datenbasis hat und auch Muster erkennen kann, die wir momentan noch nicht sehen. Das können einerseits dann Informationen sein, die man selbst als Patient, Patientin als Fragebogen eingegeben hat. Das kann über ein Wearable kommen. Das könnte auch über eine Art digitalen Biomarker kommen, also was automatisiert aufgenommen wird. Und so können wir mittelfristig die Versorgung verbessern und einfach aus diesen Daten auch lernen. Es gibt aus meiner Sicht noch viele Zusammenhänge, die wir noch gar nicht gut begriffen haben. Und da sehe ich eine Riesenmöglichkeit für die nächsten Jahre noch. Und wenn diese Daten dann in der EPA zwischengespeichert werden und es einen guten Fluss und guten und sicheren Fluss an Informationen gibt, dann ist das sicher eine sehr gute Idee.
Da würde ich jetzt gerne noch mal auf einen Stichpunkt wiederkommen, nämlich Real-World-Data oder Evidence, also reale Welt. Evidenz oder Daten? Oder was ist das eigentlich?
Die Zulassung von DIGA hat ja heute, oder beruht heute vor allen Dingen auf klinischen Studien. Das heißt, Patienten gehen in eine Praxis oder eine Klinik, werden dort in die Studie eingeschlossen, ein paar bekommen die DIGA, die andere Hälfte kriegt meistens keine DIGA oder irgendwas anderes. Und dann werden Fragebögen ausgeteilt und es wird getestet, wie es denn den Patienten und Patienten geht. Die werden erinnert, dass sie diese Fragebögen ausfüllen müssen. Die kriegen sogar vielleicht ein bisschen Geld dafür oder eine andere Art von Incentive. Und das ist eben nicht so die echte Umgebung, in der man sonst so eine DIGA nutzen würde wahrscheinlich. Und auch bei Medikamenten ist es ja so, man kriegt die verschrieben und danach kümmert sich niemand drum, ob die denn jetzt wirklich genutzt werden oder nicht. Und was der Gesetzgeber jetzt eben neu mit eingebracht hat, ist die sogenannte anwendungsbegleitende Erfolgsmessung, dass 20% des DIGA-Vergütungsbetrags eben aus echten Daten, die in der Anwendung entstehen, dann vergütet werden. Also 20% des Vergütungsbetrags werden in Zukunft eben aus der anwendungsbegleitenden Erfolgsmessung dann bestimmt. Und da geht es eben zum ersten Mal darum, dass Value-Based Healthcare Einzug erhält, zum ersten Mal jetzt eben bei DIGA. Das heißt, es wird gemessen, ob und wie diese DIGA in der Versorgung tatsächlich genutzt wird. Bei der anwendungsbegleitenden Erfolgsmessung werden dann eben zum ersten Mal Parameter aus der echten Nutzung der DIGA außerhalb der klinischen Studien erfasst. Zum Beispiel die Dauer und Häufigkeit der Nutzung. Dann wird abgefragt, wie die Qualität der DIGA wahrgenommen wird und was die Patienten und Patienten über ihren Gesundheitszustand berichten vor und nach der Nutzung der DIGA. Es gibt verschiedene Ausbaustufen, die jetzt langsam scharf gestellt werden. Und diese Daten werden dann auch später geteilt. Das heißt, auch wir als Forschende freuen uns schon drauf, dass diese Daten dann publik gemacht werden. Wichtig ist, dass diese Datenerhebung freiwillig ist für die Patientinnen und Patienten. Das heißt, man wird nicht dazu gezwungen, sondern es ist ein optioneller Fragebogen, der erhoben werden kann. Und da ist eben zum ersten Mal wird es so sein, dass eben diese echten Daten und der echte Erfolg gemessen werden kann. Und aus meiner Sicht ist das völlig okay, wenn das weniger stark ist als in der klinischen Studie, weil wir wissen einfach, dass aus Medikamentenstudien, dass die tatsächliche Nutzung und Anwendung eine andere ist. Aber es wird eben spannend sein zu sehen, wie dann die tatsächliche Nutzung im Feld dann ist.
Also könnten diese Real-World-Data das Vertrauen stärken eigentlich und wären ein Ansatz, um eben vielleicht die Kritik, wie wirksam sind Digas, vielleicht der Kritik zu begegnen?
Es kommt darauf an, was rauskommt. Wenn rauskommt, dass Diga nur einmal genutzt werden und weggelegt werden, dann stärkt das sicherlich nicht das Vertrauen. Aber das wissen wir noch nicht.
Dann würden wir sie auch nicht haben wollen, oder?
Genau. Aber das wissen wir nicht. Ich glaube generell, dass die meisten Diga sehr sinnvoll sind und ich vermute, dass es eher positiv sein wird, diese Daten zu analysieren und zu sehen, wie sie tatsächlich genutzt werden. Aber wir können das erst sehen, wenn wir die Daten dann wirklich analysieren.
Und die gibt es ja auch erst, wenn die Digas gelistet sind und verschrieben und benutzt werden.
Ja, wenn sie dauerhaft gelistet sind sogar nur. Und dann gibt es auch gewisse Fristen, wie die eben dann übermittelt werden müssen ans BfArM. Das ist relativ aufwendig für die Hersteller. Und das ist auch ein Grund, warum aus meiner Sicht die vergleichsweise hohen Kosten für so eine Diga dann auch gerechtfertigt sind, weil einfach der Aufwand, der damit betrieben wird, unglaublich hoch ist.
Gibt es denn jetzt also zum Beispiel damit oder mit anderen Methoden, oder gibt es schon genug Methoden, um Digas dann auch robust zu bewerten, auch diese besonderen Effekte, über die wir schon gesprochen haben, die vielleicht nicht direkten medizinischen Nutzen untersuchen, sondern eben das Drumherum, sage ich mal salopp? Oder fehlt da noch was?
Also für diese PSVV gibt es eben zu wenig Messmethoden und da die meisten sehr spezifisch auch für ein gewisses Krankheitsbild sein müssen, fehlt dann auch wahnsinnig viel Forschung. Also da ist sicher auch noch ein großer Forschungsbedarf, um spezifische Messinstrumente zu entwickeln, die dann auch vom BfArM akzeptiert werden. Da würde ich mir auch wünschen, dass der Gesetzgeber noch Initiativen startet, um so eine Messung auch standardisiert möglich zu machen. Die Hersteller schaffen das nicht, sowas selber zu machen. Das muss eigentlich aus dem klinischen Umfeld herauskommen.
Hast du vielleicht einen Zukunftsblick oder einen Wunsch oder eine Kritik? Warum ist die Zukunft der Diga rosig oder düster?
Also ich glaube, wir haben hier in Deutschland wirklich was erschaffen, was sehr visionär ist und was gezeigt hat, dass es funktioniert. Das heißt, ich würde schon sehr dazu raten, das jetzt so grundlegend beizubehalten. Man sieht auch im Vergleich zu anderen Ländern, dass wir das ein bisschen besser gemacht haben. Also auch in Frankreich tut sich wahnsinnig schwer mit den PKern. Die haben ja auch seit einigen Jahren dieses Framework und haben da eben bis jetzt nur, wenn überhaupt, eine Handvoll an Apps, die im System sind.
Das gibt es im Moment schon eine Harmonisierung auf EU-Ebene?
Nee, gibt es noch nicht. Und das ist natürlich ein großes Thema, weil wenn es immer mehr Länder gibt, die in Bezug auf digitale Gesundheitsanwendung eigene Programme starten, dann ist es für den Hersteller natürlich nicht tragbar, eine Studie in Deutschland und eine Studie in Frankreich und eine Studie in Österreich und eine Studie in Luxemburg durchzuführen, sondern die müssen gegenseitig anerkannt werden natürlich. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren noch ein größeres Thema werden, dass hier eine Harmonisierung gibt und dass die Evidenzlevel auch angepasst werden, um eben auch eine Nutzung innerhalb von Europa möglich zu machen. Das heißt, ich glaube, wir sollten jetzt versuchen, das weiter auszubauen und auch noch Forschung zu fördern, die den Herstellern leichter macht, auf alle Aspekte davon voll ausschöpfen zu können. Und in Zukunft wünsche ich mir, dass es noch vernetzter wird, dass eben noch mehr Wearables beispielsweise mit einfließen und dass wir in Zukunft weniger Fragebögen ausfüllen müssen, sondern dass Daten eben selber erfasst werden und dann möglichst einfache Nutzung von Diga möglich wird.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Moritz, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier sein durften und dass du uns so viel über die Entwicklung von digitalen Gesundheitsanwendungen erzählt hast.
Sehr gerne.